In der letzten Woche haben wir darüber gesprochen, wie sich die Spieldynamik im Fußball verändert hat und wie sich die Leistungsparameter der Spieler entwickeln müssen, um überhaupt noch eine Chance zu haben, an der Leistungsspitze mitzuwirken. Wir haben das Ganze mitten im Athletiktraining unterbrochen. Deswegen geht es heute damit weiter und vor allen Dingen geben wir noch einen Ausblick darüber, wie man im Profifußball zum Athletiktrainer wird. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Training ohne Limit. Mein Name ist Silvan Schlegel und ich sitze hier zusammen mit dem wunderbaren Henrik Senf. Und wer den ersten Teil vom Interview mit Yannick Obenauer noch nicht gehört hat, sollte das auf jeden Fall jetzt nachholen. Ansonsten wünschen wir euch jetzt viel Spaß mit Teil 2.
Yannick, wenn wir jetzt nochmal an die Leistungsoptimierung gehen und wir wissen, der Fokus liegt darauf, sowohl Entscheidungen schneller treffen zu können und als auch natürlich auf der Bewegungsgeschwindigkeit, die man im Spiel dann eben braucht oder die Antrittsgeschwindigkeit, die man erhöhen möchte. Wie trainiert man diese Dinge am besten? Wir wissen, dass ein Sprungwert, also ein Sprung beim Broadjump, wie weit man aus dem Stand springen kann, stark mit der Beschleunigungskomponente korreliert. Heißt das dann auch, du machst vorwiegend Sprünge mit deinen Athleten oder sprintest du zum Beispiel viel dann, um in diesen Tests besser zu werden?
Gute Frage von dir, aber erste Voraussetzung ist die, kann jemand überhaupt, hat jemand überhaupt die Grundvoraussetzung, auch das Gefühl und die Bewegungsansteuerungsfähigkeit, die Hüfte wirklich auch zu strecken bei einem Sprung? Oder ist er vielleicht limitiert in seiner Sprungweite, weil er einfach es nicht gelernt hat? Weil Broadjump macht man auf dem Fußballplatz jetzt relativ selten, weil er gar nicht gelernt hat. Also oft ist ja auch der Test, den man durchführt, sehr häufig an eine Bewegungskompetenz gekoppelt. Das heißt, ich muss sehr genau schauen, kann der das vielleicht nicht derart weit, wie er sollte, weil er gar nicht die Bewegungsfähigkeit an sich erlernt hat. Ist er vielleicht eingeschränkt in seiner Streckung oder kennt er das Bewegungsmuster gar nicht? Oder kann das nicht, weil er eben tatsächlich die PS einfach nicht in der Streckerkette hat, ja, für diese Bewegung ganz konkret. Also das muss man schon unterscheiden. Sehr häufig ist es so, wie ich ja vorhin schon sagte, dass Spieler auch bestimmte Dinge erstmal erlernen müssen, motorisch erlernen müssen, bevor man sie dann dadurch wirklich auch vergleichend testen kann. Ja, aber wenn er das jetzt kann, die Grundvoraussetzungen sind da, kann man selbstverständlich über die Anzahl von Sprüngen, Frequenzen, Tapping-Tests, Links-Rechts-Vergleich, Linien, Lateralsprünge, einbeinige Sprünge, Broadjumps, Mehrfachsprünge, kann man mit und ohne Bodenkontaktzeiten zu messen, kann man sehr schnell sehen, wo sind die Punkte, wo wir am lohnendsten ansetzen können. Ja. Ein bisschen muss man auch eins dazu sagen, es spielt auch eine Rolle, es ist ein individuelles Produkt, wie der Spieler selber einen Zugang zu diesem Training findet. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich einen Spieler habe, der jetzt einfach negative Erfahrungen gemacht hat mit dem Langhanteltraining, ja, weil er vielleicht auch im Mannschaftsgesamtbild dabei nicht so gut ausgesehen hat, wie er bei anderen Dingen aussieht, ne? Kann ja auch, sind ja auch alles nur Menschen, dann ist es vielleicht auch in dem Moment meine Aufgabe, Trainingsmittel zu wählen, die ihn besser machen, die aber ihm ein positives Feedback geben. Weil man darf die psychologische Komponente von solchen Maßnahmen nicht unterschätzen.
Absolut. Ja?
Also für den Spieler ist es häufig, um mal jetzt das Ganze provokant zuzuspitzen, von meiner Perspektive aus, vielleicht ist es überhaupt gar nicht der Inhalt des Trainings, welcher wirklich die große Veränderung herbeiführt. Sondern es ist alleine schon mal die Tatsache, dass ein Spieler unabhängig von seinem Arbeitgeber sich entschieden hat, in seiner Freizeit seine Energie darauf aufzuwenden, besser zu werden. Mhm. Also wird dies eventuell sein Bewusstsein, sein Zugang in seine Profession maßgeblich verändern, neben den eigentlichen physiologischen Dingen, die da jetzt nun mal passieren. Ja, wie fühlt sich denn dieser Spieler, der einfach weiß, er wird nicht nur trainings-, sondern auch therapeutisch individuell so begleitet, dass er sich unabhängig von seinem Club, von seinem Arbeitgeber weiterentwickeln kann. Wie fühlt sich dieser Spieler? Und wenn er diese Verbesserungen spürt und sieht, wie verhält er sich denn in seinem Fußballtraining? Das sind wesentliche Faktoren, die man auf gar keinen Fall neben dem eigentlichen Training missachten darf.
dass der Sportler natürlich auch durch diesen Mehraufwand sich dessen bewusst ist und einen totalen psychologischen Boost kriegt im Grunde genommen.
Absolut. Und man muss auch mal ganz ehrlich sagen, ich meine, wenn du jetzt ein junger Mann bist und du siehst einfach besser aus, ja, du fühlst dich einfach geiler und du gehst dann raus, dann spielst du auch anders Fußball, wie wenn du eben der Plauzen-Paule in der Kabine bist.
Safe, ja.
Ja, also das ist einfach Biologie und das spielt natürlich eine Riesenrolle, weil so eine Mannschaft ist natürlich auch ein testosterongeladener Wettbewerb. Das darf man nicht vergessen, ja, wo halt eine Gruppe von jungen Männern zusammenkommt, die natürlich alle spielen wollen und natürlich alle auf höchstem Niveau ihre Profession nachgehen wollen.
Kommt dann hin und wieder auch mal ein Plauzen-Paul zu dir, der sagt, hey, genau das ist mein Problem, ich muss einfach Gewicht verlieren?
Ja, mittlerweile hat sich natürlich auch da ein niedriger Körperfettanteil etabliert. Also ich kann mal so ein paar Zahlen auch mit euch teilen,
um ja,
mal
zu gerne sehen,
wo wir mittlerweile angekommen sind, insbesondere in der Premier League. Da hatte ich einen Spieler, den ich betreuen durfte, der hat mir auch Zahlen aus seiner Mannschaft mal zukommen lassen und wir haben mittlerweile dort ein durchschnittliches Körpergewicht von 86 Kilo.
Ja.
Ja, was natürlich schon mich überrascht hat, das fand ich sehr hoch. Klar, du hast ja jetzt auch Torhüter viel, dabei, oder? Die sind vielleicht dann 1,90 groß, aber 86 war für mich schon relativ hoch. Und vor allen Dingen hatten wir den durchschnittlichen Körperfettgehalt bei der Klammermessung von 7,6%.
Was? Boah.
Ja, das heißt, da sind auch welche dabei, auch teilweise natürlich genetisch Prädisposition dafür. Ja. Aber es sind auch ein paar dabei, die sind einfach komplett austrainiert mittlerweile.
Das gibt's ja nicht. Wie groß sind die Spieler im Schnitt?
Ja gut, Average, natürlich wiederum positionsabhängig, aber ich würde mal sagen, vielleicht im Average um 1,80 Meter rum. Weil im Fußball ist es ja sehr wohl so, dass du auch durch Körpergröße Vorteile, aber auch wiederum Nachteile haben kannst. Deswegen ist das sicherlich eine breitere Streuung. Vielleicht Average 1,80, Average 1,78, 1,80. Die Torhüter natürlich größer, Average. Aber es hat sich da einfach schon immens was getan.
Ja, also das
und da sind auch viel, Leute dabei, da sind auch Leute dabei, die nur einfach mal so, die auch ganz einfach mal 180 Kilo Kreuz heben oder 160 Kilo beugen. Also es ist nicht so, dass da jetzt, dass die Spieler sich da teilweise auch in diesen klassischen Zahlen, die man da so im Fitnessbereich vor sich herträgt, brauchen sich manche Spieler auch in keinster Weise verstecken, ja.
Ich finde es super gut, dass du es gerade mal für uns klarstellst. Einfach, weil das ja früher so häufig als Klischee verwendet wurde, von wegen Fußballer, ja, die können gut kicken, aber so richtige, in Anführungszeichen, Athleten sind es ja eigentlich nicht. Das hat sich deutlich verändert, auch nicht nur dadurch, dass es jetzt andere Trainingsmöglichkeiten gibt, sondern auch, wie du ganz am Anfang erzählt hast, sich das Spiel ja auch insgesamt verändert hat und schneller geworden ist. Und daran muss sich ja dann der Spieler auch anpassen.
Genau, und auch natürlich das Scouting. Also wen suchst du überhaupt? Welche Spieler, welchen Spieler? Mittlerweile hat sich dieser Sprintwert alleine, der hat sich derart etabliert, dass du sofort testest oder fragst und Informationen dir einholst. Natürlich die Belastungsverträglichkeit. Wie oft war der Spieler, wie schwer verletzt? Wie spielt er natürlich Fußball als erste wesentliche Voraussetzung vorneweg mal? Aber natürlich, wie schnell ist der Spieler? Die Frage kommt ganz am Anfang.
Mhm, mittlerweile. Krass, ja.
Also die kommt ganz am Anfang. Das heißt, der Spieler wird daran auch immer stärker gemessen, wie schnell ist er. Das ist so eine klassische Frage. Gerade der 30-Meter-Test, das ist schon wie so eine Zahl, die du vor dir herträgst. Und wenn da vorne 4 steht, dann wirst du in der Bundesliga sehr große Probleme haben.
Dann musst du dich schon sehr, sehr stark über deine sporttechnischen Komponenten wahrscheinlich rechtfertigen können oder irgendwas anderes, was du mitbringst.
Genau, wenn du einen überragenden Fuß hast und die Freistöße, dies und das, also deutlich andere, dann andere Qualitäten überragend sind, natürlich wird es auch da einen Platz für dich geben und du kannst ein hervorragender Fußballspieler sein. Aber die Bedeutung von den gesamten Stats hat dramatisch zugenommen und die Zahlen werden mittlerweile schon, im zweiten Satz werden die schon abgefragt.
Wie würdest du Talent definieren im Fußball? Also ist das eher eine Begnadigung, also dass der Spieler begnadigt mit dem Ball umgehen kann oder ist es, dass er diese athletische Komponente mitbringt? Und was ist vielleicht auch wichtiger von der Gewichtung?
Talentbegriff zu definieren ist natürlich ein eigenes Themenfeld für sich, ja. Ich sag mal, Talent bedeutet neben dem, was man klassisch darunter versteht, also einfach eine Sache gut oder besser als der Durchschnitt zu beherrschen, ohne dass man diese trainiert hat. Das ist ja so der klassische Talentvorstellung. Der hat Talent, der hat das noch nie gemacht und kann es dennoch schon relativ gut. Für mich ist das Wesentliche vor allen Dingen die im, für diese Sportart notwendigen Belastungsparameter verkraften zu können. Also die Bereitschaft zu haben und auch die Belastungsverträglichkeit zu haben, diese durchführen zu können. Also zum Beispiel, wenn jemand Volleyballspieler ist und er ist überragend talentiert, weil er spielt schon sehr, sehr gut Volleyball, ohne jetzt in den Trainingsvolumina oder Inhalten ausgereizt zu sein. Wenn derjenige aber, wie ich es am Olympiastützpunkt auch schon erleben konnte, einfach von seiner Orthopädie, von seiner Belastbarkeit, von seinen Knien nicht in der Lage ist, den im Weltmaßstab nötigen Belastungsumfang an Sprüngen, an Belastung überhaupt zu verkraften, dann ist er letztendlich auch nicht talentiert.
Mein nicht mein Athletiktrainer, sondern mein Dozent für Trainingswissenschaften hat immer gesagt, Talent ist Erfolg trotz Trainer. So hat er das formuliert. Also er hat so ein bisschen das zusammengefasst, was du gerade auch gesagt hast. Gar nicht mal, wie gut ist der Spieler zu Beginn, ohne es je gemacht zu haben, sondern vor allen Dingen, selbst wenn ihm der Trainer sonst irgendwas hinwirft, kriegt er es trotzdem hin, aus sich selbst was zu machen. Und wenn man so jemandem natürlich den genau die richtigen Anreize dann noch mit auf den Weg gibt, dann bringt er es vor allem. Aber wenn wir es jetzt nochmal auf den Fußball zurückbringen, für dich ist besonders wichtig, dass der natürlich dann auch möglichst verletzungsfrei bleibt, schätze ich mal, und nicht so schnell in so eine Übertrainingssituation kommt, wie du es ja gekommen bist, als du im Hürdenlaufen damals noch warst, richtig?
Ja, also Übertraining, glaube ich, ist jetzt nicht so ein Kernproblem im Fußball. Also das sehe ich jetzt nicht als so gravierend an. Natürlich Verletzungsresistenz oder ist natürlich eine Belastungsresistenz, ist ein wesentlicher Faktor. Ich glaube, letztendlich ist es natürlich erstmal die sportartspezifische Fähigkeit, Fertigkeit, auch Situationen mit den Füßen in dem Moment auch optimal lösen zu können. Ja, also es ist natürlich so, dass man bei allem athletischen Training, bei allem, was jetzt drumherum noch immer weiter optimiert wird, es gibt einfach Menschen, die können das besser und es gibt welche, die können es weniger gut. Die finden schneller Lösungen und die sind mehr in der Lage dazu. Jeder hat mit seinem Fuß schon mal vor irgendwas getreten und sei es auch nur vor die Mülltonne. Es gibt einfach Menschen, die können mit ihren Füßen die Dinge besser dahin bewegen, wo sie hin sollen, wie andere. Und das ist schon erstmal die wesentliche Voraussetzung. Also die Sportart, technische Komponente. Aber wie wir auch sehen im Ländervergleich, also wir haben ja Länder, wo es eine überragende Individualtechnik-Schule gibt und wo Spieler technisch wirklich überragend sind, aber die schaffen es dennoch nur sehr begrenzt und in kleinerer Zahl, sich international durchzusetzen.
Ja? Zum Beispiel?
Zum Beispiel haben wir diese Spieler in Afrika, wir haben die aber vor allen Dingen auch in der Türkei, wir haben die also, das heißt, da sind Länder, wo wir Spieler haben, die technisch wirklich überragend sind, aber die dann halt diese Grundlagen der Geschwindigkeit und auch des Spielverständnisses natürlich, das Taktische, nicht in der Art umsetzen können oder die Voraussetzungen dafür haben, dass sie dann sich international durchsetzen, was sie eigentlich anhand ihrer Voraussetzungen müssten. Sie müssten sich durchsetzen. Mhm. Und dann gibt es andere Spieler, die sind technisch begrenzter, ja, und dennoch setzen die sich auf höchstem Niveau durch. Also es ist nicht so, dass das alleiniges Kriterium darin besteht, wie gut jemand technisch ist. Insbesondere nicht bei den Übungen, wenn man so ein bisschen den Ball hochhält oder so, ja, so Sachen, so Tricks, die da auch gezeigt werden, die haben, glaube ich, mal relativ wenig mit dem zu tun, was du tatsächlich in dem Moment auf dem Platz mit dem Ball machst.
Du hast ja auch schon so Punkte angesprochen wie Entscheidungsgeschwindigkeit zum Beispiel, also wie schnell dann doch ein Spieler reagiert auch auf dem Platz, und dann ist mit Sicherheit auch sehr, sehr wichtig, wie gut die Übersicht eines Spielers ist über das Spielfeld. Wenn du jetzt an dein Athletiktraining denkst, wie baust du denn solche Elemente mit ein?
Also genau, was du gerade sagtest, natürlich, es gibt Spieler, man sagt das so, die stehen halt an der richtigen Stelle. Ja, also das heißt, die haben einfach diesen Instinkt auch zu wissen, wie müssen sie wo stehen, um halt einfach die Situation besser lösen zu können. Und in den seltensten Fällen sind es die Spieler, die auch gleichzeitig motorisch die schnellsten sind. Ja, das heißt, du hast oft Spieler, die vielleicht das eine mit dem anderen kompensieren oder umgekehrt, Und die Allerbesten sind in der Lage, eben beides zu können. Das heißt, die stehen an der richtigen Stelle, so wie man so sagt. Das heißt, die haben das Gefühl für den Raum und wissen, wie sie sich wo auch in der Vorentscheidung positionieren müssen. Und auf der andererseits haben sie auch dann die Geschwindigkeit, um diese Situation dann mit dem Ball konkret zu lösen. Das sind dann die Allerbesten. Aber im Allgemeinen hat man eigentlich eine Dominanz. Also das heißt, entweder man ist sozusagen ein bisschen schlauer in dem, wie man steht, wie man sich verhält auf dem Platz, oder man ist motorisch halt dominanter. Mhm. Beides findet man selten, das sind dann, wie gesagt, die Allerbesten. Was sich auch mittlerweile schrittweise immer mehr etabliert, zu seiner Frage, sind natürlich diese neuroathletischen Aspekte. Ja? Also wo man jetzt anfängt, auch Neuroathletik einzubauen, also letztendlich Entscheidungsfindung auch kognitiv oder visuell positiv zu beeinflussen. Ja, das sind Aspekte, die immer weiter auch Einzug nehmen in das Mannschaftstraining oder beziehungsweise in das Individualtraining. Ich persönlich führe das jetzt nicht konkret durch, ja, aber ich habe auch natürlich Trainer, die auch diesen Ansatz einbringen können, insbesondere in den Trainingslagern wird auch dieser Bereich abgedeckt, um da wirklich von allen Seiten auch ja, sozusagen modern ausgerichtet, dem Spieler einen Mehrwert zu bieten.
Das heißt aber, du konzentrierst dich eher darauf, diese anderen Leistungsparameter besser zu machen und deswegen die Schulung, vor allen Dingen bei Sprüngen, die du, glaube ich, sehr häufig einsetzt in deinem Training. Wie viel Platz brauchst du so ungefähr, um einen Profifußballer zu trainieren? Also wenn ich jetzt über die Halle nachdenke.
Also ich bin erstmal ein bisschen oldschool, sage ich mal, insofern, als dass ich jetzt mich erstmal auf die Grundlagen fokussiere und da versuche, eine hohe Intensität und Qualität schrittweise zu etablieren. Das ist für mich das Wesentliche in dem Ansatz. Ich habe aber natürlich auch einen Zugang und ein Netzwerk dazu, dass man auch andere Aspekte, gerade wenn die für diesen Spieler eben einen höheren Mehrwert haben, dass man diese Aspekte auch verstärkt einbauen kann. Ich selber bin aber sehr oldschool. Was Platz angeht, ich arbeite sehr gern in den CrossFit-Boxen, je nachdem, wo ich auch mit dem Spieler arbeite, weil man hat halt dort einfach schon mal Fläche und man wird auch, wie wir wissen, aus der Kultur dieser Sportart auch nicht durch die permanente Betrachtung von Spiegeln abgelenkt in der eigentlichen Durchführung von den Bewegungen. Ja, also ich schätze da sehr sowohl diese, auch die Kultur des Trainierens in den Boxen, die Intensität, die da erzeugt wird, als auch die einfach die räumlichen Möglichkeiten, die so eine Multifunktionshalle auch unter dem Label CrossFit bietet. Ja, das ist schon eine gute Möglichkeit zu trainieren.
Wie vermeidest du, dass du deinen Athleten innerhalb der Trainingswoche zu viel Volumen mit auf den Weg gibst? Weil gerade in der Saison die Spieler ja nebenbei auch noch das Mannschaftstraining haben. Also wie entscheidest du, am Montag können wir jetzt im Individualtraining nochmal Gas geben, aber am Donnerstag müssen wir uns eher zurückhalten, um eben nicht zu viel zu machen, weil mehr ist ja nicht immer gleich besser.
Ja, das ist ein sehr kritisches Themenfeld. Klar, wir haben natürlich mittlerweile Methoden, je nachdem, in welchem Club man ist. Es wird mittlerweile CK, es wird Harnstoff, es werden also Parameter auch regelmäßig gemessen, teilweise bei manchen Clubs täglich, wo wir auch einfach sehen, wie hoch ist der Spieler jetzt belastet durch das Training oder den Spielbetrieb. Und da gibt es natürlich auch einfach dann individuellen Kurvenverlauf, wo man sagen kann, okay, wie viel Load hat der Spieler jetzt bekommen? Für mich ist in erster Linie schon mal wichtig die Kommunikation mit dem Spieler, mit seiner eigenen Einschätzung, aber auch natürlich mit den Verantwortlichen bei den Clubs, um da auf jeden Fall das gemeinsame Ziel der Leistungsverbesserung auch realisieren zu können. Also was sind die Inhalte, die jetzt die Mannschaft trainiert hat? Was sind die Abläufe dieser Woche? Hat der Spieler am Spielbetrieb teilgenommen? In welchem Umfang hat er an dem Spielbetrieb teilgenommen? Das sind erstmal die ersten wichtigen Fragen. Wie war das? Waren die letzten Trainingseinheiten ganz konkret? Das sind alles so diese Befindlichkeitsabfrage und die Kommunikation mit dem Spieler ist immer wieder neu zu führen, immer wieder neu, vor jeder Trainingseinheit, ist es sehr wichtig, den Spieler umfangreich zu befragen und alle Informationen, die man bekommen kann, einzuholen, um dann vor Ort zu entscheiden, wie viel Belastung gebe ich diesem Spieler jetzt in der Situation. Da gibt es auch keine, das muss ich ehrlich sagen, keine Pauschalen, es gibt keine, in Stein gemeißelten Vorgehensweisen, sondern das ist eben eine Sache, wo sehr viel Erfahrung reinkommt, um in dem Moment dann zu entscheiden, wie viel Gesamtvolumen gebe ich. Also ich lege die Ziele fest, die Schwerpunktziele, und ich orientiere mich an diesen Schwerpunktzielen, die ich festgelegt habe, aber die Umfänge, wie viele Sätze und wie viel Load ich dem in dem Moment gebe, entscheide ich sehr häufig erst in der Trainingseinheit selber. Wenn ich sehe, Bewegungsqualität lässt nach, ja, ermüdungsbedingt, dann werde ich auf jeden Fall darauf reagieren. Mhm. Also ich gehe nicht mit so einem Plan da rein, wie man jetzt klassisch im olympischen Sport kennt. Es ist ein ganz anderes Vorgehen, wo ich sage, okay, ich habe jetzt einfach als Kern die und die Übungen und die Intensitäten, Gewichte und Wiederholungen muss ich einfach realisieren. So ist ja so ein klassisches Vorgehen in olympischen Sportarten. Das kann man da auf gar keinen Fall machen. Das wäre gefährlich und auch kontraproduktiv. Weil ich weiß nicht in dem Moment, wie hoch ist der Spieler auch durch die Trainingsform, die er im Club erfahren hat, bereits vorbelastet. Mhm. Ja, ich muss also mir quasi ein Bild verschaffen durch einen intensiven Austausch mit dem Spieler vor der Trainingseinheit, mit dem möglichst sehr zeitnahen Austausch mit dem Club des Spielers und mit den Daten, die ich aus dem Spiel habe. Und da heraus kann ich dann schon mal festlegen, ist der Spieler generell belastet, hochbelastet, gering belastet, und muss dann darüber hinaus in der Trainingseinheit selber noch schauen, wie sind die Bewegungsqualitäten, um zu entscheiden, erhöhe ich das Gewicht, die Wiederholungszahl, die Sprunghöhe, die Wiederholungszahl an Sprüngen. Ich orientiere mich an meiner Richtlinie, wo ich hin will, aber den Weg dahin würde ich mal so beschreiben, der ist, so wie auf dem Platz auch, agil. Ja. Das ist ein agiler Ansatz, wo ich immer wieder neue Entscheidungen treffen muss, wo es kein Pauschalrezept gibt.
Hast du da regelmäßig Kommunikation auch mit deinen Spielern und deinen Athleten dann? Also auch zwischen den Einheiten? Weißt du im Vorhinein schon, was vorgefallen ist oder welche Dinge eben im Training absolviert wurden? Oder gehst du das erst dann ganz konkret zu Beginn der Einheit mit deinen Athleten durch?
Also immer vor der Einheit. Und natürlich sehe ich ja auch an dem Wochenverlauf, hat mein Spieler gespielt? Wie viele Minuten hat er gespielt? Welche Gesamtbelastung hat er im Spiel erfahren? Die Daten sind ja jedem zugänglich. Mhm. Darüber hinaus bekomme ich natürlich oft auch Daten, die nochmal detaillierter sind, gerade wenn von dem Wettspiel selber. Ja. Aber entscheidend ist für mich in dem Zusammenhang, den Spieler in seiner Kommunikation sehr gut kennenzulernen und mit dem Spieler sehr eng zu kommunizieren, ja, um zu wissen, auf der Borg-Skala, wie hoch fühlst du dich belastet? Wie hoch war wie belastbar bist du in deiner Einschätzung nach? Wie viel Gesamttrainingsminuten hast du heute trainiert? Wie intensiv hat sich das für dich jetzt erstmal in dem Moment angefühlt? Das sind schon mal auch wichtige Faktoren neben den einen Zahlen, die in den ganzen Prozess mit einfließen.
Wenn dir diese Folge bisher gefallen hat, dann schau doch mal auf unserer Website trainingohnelimit.de vorbei. Denn wenn du eine Frage hast, dann können wir hier am besten darauf eingehen. Schreib uns dein Feedback und jetzt viel Spaß im weiteren Verlauf. Um diesen Sektor Athletiktraining vielleicht auch nochmal mit abzuschließen, eine letzte Frage, wenn allgemein zum Training. Das Ausdauertraining ist ja super wichtig, denn die Spieler haben ja ordentlich Laufkilometer zu leisten. Aber spielt das eine Rolle im Athletiktraining oder sagst du ganz plump, die laufen schon so viel im Training, da brauche ich die nicht noch zusätzlich im Athletiktraining jetzt laufen zu lassen?
Also in meinen Trainingscamps und in den Trainingscamps, die ich durchführe, wird auch ein Lauftraining, ist auch ein Lauftraining ein wesentlicher Bestandteil, sowohl auf dem Platz als auch ganz klassisch Waldlauf und so weiter und so weiter. Aber jetzt in der Saison, wenn der Spieler sich im Spielbetrieb befindet, ist es nicht angebracht, dass der zusätzlich auch durch den Impact, den er da bekommt, noch insbesondere nicht im Dauerlauf da durch die Gegend läuft. Also das ist nicht meiner Meinung nach in den wenigsten Fällen sinnvoll, ihn zusätzlich jetzt laufen zu lassen. Anders sieht's aus bei der trainingsfreien Zeit, also wo er durch den Club, durch seinen Arbeitgeber keine Belastung erfährt. Da ist natürlich auch schon von seitens des Clubs meistens ein Lauftrainingsplan auch vorgegeben. Und da ist es auch sinnvoll, dass halt als ein Teil des Trainings auch Laufinhalte gemacht werden, um einfach die Laufausdauer und die Belastungsverträglichkeit, was jetzt Laufbelastung selber angeht, auch zu erhalten, aber nicht zu maximieren. Also zu erhalten, ja, aber nicht zu maximieren, so würde ich das grundsätzlich fassen.
Trainingsplan ist eigentlich auch schon ein richtig gutes Stichwort, denn du kannst ja auch nicht jedes Mal bei den Trainingseinheiten, auch wenn es jetzt ums Athletiktraining geht, du kannst ja nicht immer vor Ort sein bei den einzelnen Spielern, wenn du mehrere betreust.
Ja, unmöglich kann ich das. Ich kann auch gar nicht dahin, wo jetzt aktuell trainiert wird. Also der Spieler, es muss ja auch ein öffentliches Training sein, weil ich bin ja nicht bei dem Club angestellt. Das heißt, ich muss auch einen Zugang dazu haben. Und selbst dann wäre es mir natürlich gar nicht möglich, jetzt jede Trainingseinheit von jedem Spieler zu sehen. Das ist klar.
Absolut. Und schreibst du dementsprechend dann Trainingspläne fürs Athletiktraining und die führen das dann auch selber einfach durch? Oder schicken dir Videos? Wie funktioniert das?
Genau, also es gibt so Microblocks, nenne ich das. Also es sind kleinere Blöcke, die auch der Spieler in Eigenregie durchführen kann. Vor oder nach dem Mannschaftstraining. Das sind erstmal schon mal alles Bewegungsmuster, die er beherrscht. Das ist sehr, sehr wichtig, dass er diese Bewegungsmuster beherrscht und dass man da nicht versucht, jetzt auch Leistung wirklich zu triggern durch eine hohe Belastung, sondern man versucht, eine gewisse Konstanz in der Ausführung zu entwickeln, eine Belastungsverträglichkeit und das Volumen einfach in den bereits beherrschten Übungen aufrechtzuerhalten. Aber gepiekt wird immer nur im individuellen Training. Man kann aber dadurch sehr, sehr gut schrittweise auch Belastungsverträglichkeit erhöhen, man kann Bewegungsqualitäten festigen und die Voraussetzungen wiederum für das individuelle Training, was dann mit Trainer erfolgt, verbessern. Ja, einfach jemand, der bestimmte Dinge regelmäßiger durchführt, sei es auch nicht mit einer maximalen Geschwindigkeit oder maximalen Load, wird auf jeden Fall bessere Voraussetzungen haben, um dann diese Bewegungen dann auch unter dem Coaching mit höherer Intensität durchzuführen.
Wenn ich jetzt Profifußballer wäre und bei dir ins Coaching gehe, wie oft trainieren wir dann zu zweit zusammen ungefähr? Oder wie oft ist vielleicht auch ein Trainingscamp, wo ich hingehen kann?
Genau, das ist natürlich abhängig von deinem Saisonzeitpunkt. Ich sage immer, es gibt da das Minimal-Optimal-Maximal-Prinzip. Minimal bedeutet eine Trainingseinheit pro Woche individuell. Die Einheit ist dann meistens schon so um die 90 Minuten. Optimal sind zwei Trainingseinheiten. Natürlich ein bisschen auch abhängig davon, welche Spielbelastung hat der Spieler, spielt der vielleicht gar nicht, spielt er jedes Spiel, haben wir eine englische Woche, all die Fragen kommen damit rein. Und maximal im Saisonverlauf ist ein dreimaliges individuelles Training. Mehr würde dann sicherlich den Zeitrahmen sprengen. Aber zwischen ein- und dreimal in der Woche, was den individuellen Trainingsload betrifft, kann man auf jeden Fall so ansetzen. Ja, im Trainingslager oder im Trainingskonstrukt, wo der Spieler nicht im Mannschaftsbetrieb ist, da sind schon Trainingseinheiten, also drei Trainingseinheiten am Tag. Wow. Über mehrere Tage sind schon das, was ich da von mir und den Trainern, mit denen ich zusammenarbeite, da umsetze.
Dann bist du ja im Grunde genommen die ganze Woche über nur unterwegs, wenn ich das richtig verstehe.
Einerseits ja, andererseits nein, weil natürlich, wenn der Spieler spielt, dann ist meine Arbeit ja auch nicht mehr wirklich gefragt. Das heißt also, ich habe einen Wochenverlauf, der natürlich klassisch sich an der Spielwoche orientiert. Das heißt, am Anfang der Woche habe ich eine sehr hohe Belastung, was meine Reisetätigkeit und meine Tätigkeit angeht. Und dann immer näher zum Wochenende hin, wo natürlich traditionellerweise die Spiele stattfinden, habe ich eine geringere Arbeitsbelastung, was das Coaching persönlich angeht. Also ein stark Wochenverlauf, das ist ein Wochenverlauf, der sich eindeutig daran orientiert, dass das Wichtigste überhaupt ist, wann spielt der Spieler? Wann ist das Spiel das nächste? Und das ist die Voraussetzung für alles.
Nichtsdestotrotz hast du ein wirkliches Jet-Set-Life, denn du musst ja zu den Spielern hin und nicht alle werden immer zu dir kommen.
In den wenigsten Fällen kommen sie zu mir.
Ja, genau.
In den meisten Fällen reise ich zum Spieler und schaffe dort vor Ort die Voraussetzungen, entweder, dass er sich selber da entsprechend einrichtet oder dass ich eben die entsprechenden Räumlichkeiten finde, anmiete, um mit den Spieler oder Spielern dann halt wirklich dort vor Ort arbeiten zu können. Also ich reise zum Spieler, genau.
Okay, das muss man natürlich auch als, ich sag mal, unter dem Stichwort Stressmanagement für sich selbst, muss man das als Athletiktrainer auf jeden Fall einplanen, wenn man... Und man muss es wollen, auf jeden Fall. Jetzt, was für uns auch nochmal sehr, sehr interessant ist, ist der Vergleich zwischen dem Coaching, das du individuell jetzt machst, versus dem Coaching, was du damals gemacht hast, also im Vereinssport ja richtig. Was ist da wichtig als Coach in der Kommunikation? Also was sind die großen Unterschiede?
Also einen Fußballclub und eine Fußballmannschaft so eng zu betreuen, ist ein Prozess, der ist sehr stark davon abhängig, wer ist der Cheftrainer, welche Erfahrungen, Kenntnisse und welche Philosophie hat der entscheidende, der Cheftrainer, der Entscheider, was diese Inhalte angeht. Ja, also zu meinem Anfang, als ich unter Cheftrainer Ralf Rangnick gearbeitet habe, waren das Voraussetzungen, die waren insofern sehr, sehr gut, als dass er selber Sportlehrer ist und da ein großes Verständnis hat und auch eine große, nicht nur Bereitschaft, sondern auch einen Kenntnisstand hat, um diese Maßnahmen konsequent umzusetzen. Mhm. Es kann in meinem späteren, Laufbahn dort, waren auch Trainer dort, die hatten ein geringeres Verständnis davon und auch eine geringere Bereitschaft, gerade dann, wenn es natürlich sportlich vielleicht mal nicht so läuft, diese Maßnahmen auch konsequent durchzuführen. Also du musst dir einfach vorstellen, du hast jetzt eine Mannschaft, die natürlich erstmal eins will Spiele gewinnen und das sind ja auch nicht Fitness-Sportler in dem Sinne, sondern die wollen einfach Fußballspiele gewinnen. Und wenn es dann nicht so läuft und Leute auch noch auf dieses Training mit muskulärer Ermüdung reagieren, ja, was natürlich, ja, Ermüdung ist ja Teil der Anpassung, kann dazu führen, dass die Akzeptanz deiner Maßnahmen, dass die dann sinkt. Mhm. Also es ist ein sehr stark politischer Prozess, das muss man schon ganz ehrlich sagen, mit einer Mannschaft Inhalte konsequent umzusetzen. Und es ist stark abhängig davon, wer ist der Cheftrainer und welche Voraussetzungen, welche Kenntnisse und Erfahrungen hat der Entscheidungsträger gemacht. Das ist ganz wesentlich im Umgang mit der Mannschaft. Bei dem individuellen Training, was ich jetzt mache, ist das natürlich, spielt das keine Rolle, weil das Training legt im Endeffekt der Spieler fest in Absprache und Kommunikation mit mir und nicht der Club. Der legt natürlich den Rahmen fest. Wenn er hochbelastet wurde oder bestimmte Inhalte bereits gemacht wurden, muss ich natürlich darauf immer eingehen. Ja. Aber ich habe dann nicht die direkte Absprache mit dem Cheftrainer des Clubs, sondern eben nur mit dem Spieler.
Du kriegst natürlich trotzdem viel zugearbeitet und weißt dann, inwieweit du mit dem einzelnen Spieler umgehen musst, aber du musst dich eben nicht auf diese politische Debatte einlassen, um die es im Verein geht, ne? Und trotzdem stehst du ja auch, wenn du vor einer Mannschaft stehst, stehst du ja auf dem, vielleicht auch auf dem Rasen oder eben im Sportraum dann gemeinsam mit den Leuten. Da musst du ja ganz anders kommunizieren nochmal, als wenn du one-on-one mit jemandem sprichst, um zu vermitteln, was muss eigentlich getan werden.
Richtig. Also die konkrete Arbeit mit einer Mannschaft ist natürlich anders wie im individuellen Setting. Das ist ja immer so. Und bei einer Fußballmannschaft ist es so, dass du erstmal geht es darum, dass alle Spieler verletzungsfrei am Mannschaftstraining teilnehmen können. Und dieses Mannschaftstraining, welches dann auch natürlich die Leistungsausprägung ausübt, dieses Training mit hoher Intensität und Qualität durchführen können. Das ist in der Saison die wichtigste Komponente. Und alles andere muss sich daran erstmal unterordnen und muss dem zuarbeiten. Ja, anders sieht es aus in der Vorbereitung, da ist natürlich auch, die Grundlagen werden da gelegt, da spielt das eine größere Rolle und eine größere Bedeutung, aber in der Saison ist das Wesentliche erstmal, dass die Mannschaft in den Trainingseinheiten auf dem Platz funktioniert und dort eine hohe Intensität und Qualität ist und natürlich der Cheftrainer eine Mannschaft hat, mit der er optimal seine Konzepte umsetzen kann und diese Mannschaft so zu entwickeln, wie er sich das vorstellt. Und das andere muss sich daran konsequent orientieren und auch in gewisser Weise natürlich unterordnen.
Ja, also in gewisser Weise nochmal Unterschiede zu dem Training, was du jetzt machst, mit einem anderen Fokus, der eben viel breiter gelegt wird, also weniger individuell. Was muss ich machen, Yannick, was muss ich machen, um Athletiktrainer im Profifußball zu werden? Wie komme ich dahin?
Athletiktrainer, also es gibt viele Zugänge in dieses Berufsfeld. Klar, klassisches Sportstudium. Es gibt mittlerweile vom DOSB eine sehr gute Ausbildung zum Athletiktrainer in Spielsportarten. Darüber hinaus, vielfach wird ein Zugang auch durch die eigene sportliche Karriere ermöglicht. Also ehemalige Spieler, die dann halt teilweise auch ihre Karriere frühzeitiger beenden mussten wegen Verletzungen oder entdecken dann halt den Zugang über den Trainerberuf in ihre Sportart hinein. Also eine eigene Karriere im Fußball kann definitiv nicht schaden, obwohl ich immer sage, ich selber habe die natürlich nie gemacht. Ich sage immer zu mir selber, ich habe Ballallergie. Ja. Also ich sage auch auf der anderen Seite, wenn man einen Stein schleifen will, benutzt man dafür keinen anderen Stein, sondern eben ein Messer. Ja, also beziehungsweise umgekehrt, wenn ich das Messer schleifen will, nehme ich einen Stein. Weil es hilft auch sehr, wenn man eben nicht aus der Sportart kommt, weil man nochmal eine andere Blickweise auf diese Sache hat und eine Blickweise, die halt mehr sich an der klassischen Ausbildung orientiert von Sportlern und nicht so sehr an der Sportart selber. Dennoch muss ich natürlich, um auch in dieses Berufsfeld hineinzutreten, muss ich natürlich mir sehr viele Kenntnisse aneignen über die Leistungsfaktoren in der Sportart, über die Entwicklung der Sportart und sollte halt einfach schon sehr früh anfangen, tatsächlich mit Spielsportlern zu arbeiten. Das ist entscheidend, dass man über die Arbeit mit Spielsportlern, insbesondere die zusätzliche Belastung und die Belastungsverträglichkeit neben dem Mannschaftstraining auch kennenlernt und die Kommunikationsebene mit dem Trainer kennenlernt, um dann halt neben der akademischen oder theoretischen Ausbildungsebene einen weiteren Zugang zum professionellen Mannschaftssport zu finden. So würde ich das mal insgesamt zusammenfassen.
Also klar, diese akademische Grundlage legen, vielleicht auch noch beim DOSB diese Zertifikation zu machen, aber das ist ja auch gar nicht so einfach, da ranzukommen, also an diesen Platz, um das beim DOSB machen zu können. Es gibt sicherlich auch noch andere Grundlagen, die man legen kann dafür, andere Zertifikationen, aber wie kommt man schlussendlich an die Kontakte, um dann in solchen Vereinen auch zu coachen zu dürfen oder eben einzeln an die Fußballspieler zu kommen?
Ja, gut, also klar, du musst meiner Meinung nach erstmal die Bereitschaft haben, so wie du in jedem Berufsfeld, welches sozusagen an Attraktivität zunimmt, du musst die Bereitschaft haben, die extra Meile auch zu gehen. Das heißt also, bist du bereit, erstmal deine Fähigkeiten, deine Kenntnisse, auch deine eigenen Interessen in der Tagesgestaltung unterzuordnen und eine Mannschaft, vielleicht eine niederklassigere Mannschaft, erstmal zu betreuen? Bist du bereit dazu, auch dann diese Wege auf dich zu nehmen, um eben dann dort zu sein, wo der Spieler ist oder eben die Mannschaft, die du betreust? Ja? Und dann am Ende ist es natürlich so, du brauchst natürlich das Fenster, in dem du diese Leistungen erbringen kannst, aber du musst am Ende natürlich Ergebnisse produzieren. Also wenn du anfängst, mit einer Jugendmannschaft zu arbeiten oder auch mit einer unterklassigen Mannschaft und dort einfach dich, ganz einfache Sache, du lässt deine Arbeit vorher testen über eine Universität, machst eine Leistungsdiagnostik in verschiedenen Bereichen und dann arbeitest du mit den Leuten und dann machst du die Diagnostik wieder, lässt du machen in dem Fall und dann stellst du die zwei Zahlen mal nebeneinander und dann siehst du schon mal, welchen Impact unter anderem auch deine Arbeit tatsächlich gebracht hat. Ja? Und dann wirst du sicherlich sehr schnell auch Möglichkeiten bekommen, diese Leistung in einer höherklassigeren Mannschaft anzubringen. Ja? Aber es ist wie bei allem, es ist natürlich ein gewisser Faktor, auch am richtigen Zeit, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein. Aber es ist der wichtigste Faktor, die Bereitschaft zu haben und die Begeisterung erstmal auch abzuliefern. Abzuliefern. Absolut. Und einfach mal 2-3 Jahre, ich habe auch ein paar Jahre die Jugendlichen trainiert und das war nicht nur notwendig, sondern auch eine sehr erkenntnisreiche Zeit, die mich natürlich dann auch dazu qualifiziert hat, mit den Profis zu arbeiten. Aber unabhängig davon muss man tatsächlich über die praktische Anwendung des Wissens, was man hat, Ergebnisse produzieren. Und damit öffnen sich halt dann auch wieder weitere Türen natürlich, weil jemand, der eine gute Arbeit macht, das ist ja genau das Gleiche natürlich im Therapiebereich, der wird empfohlen, der wird sich weiterentwickeln, der wird neue Kontakte knüpfen. Und dann braucht man natürlich auch schon Luck. Aber was ist Luck, wie man so schön sagt? Luck ist, when opportunity meets preparation. Ja, also du musst dann schon bereit sein, entsprechend, dass du einfach die nötigen Zertifizierungen, die braucht man ja auf jeden Fall, dass man die nötigen theoretischen Grundlagen auch hat. Aber dann geht es einfach darum, wie hast du mit einer Mannschaft gearbeitet? Wie hast du einzelne Fußballspieler entwickelt? Also ja. Ich bin immer ein Freund von, bin sehr großer Freund von Praxis. Also wirklich früh anzufangen, praktische Erfahrungen zu sammeln und immer weiter sich natürlich fortzubilden, aber die praktischen Erfahrungen und die Bereitschaft zu haben, diesen Mehrwert für seine Kunden, für seine Spieler zu liefern, das ist für mich das A und O.
Also wenn wir das als Handbuch für Coaches rausgeben, wie kommt man von ganz oder wie kommt man vom Nicht-Athletiktrainer dann dahin? Man legt als erstes die Basis über Ausbildung und Zertifikate, kommt dann ziemlich frühzeitig auch in Kontakt mit Spielsportarten, entweder durch die eigene Praxis oder eben, weil man sie dann da trainiert oder dann mit aushilft. Und dann arbeitet man sich ganz klassisch von unten nach oben hoch, entweder weil man erst Jugendmannschaften trainiert und dann zu den Erwachsenen hochkommt oder weil man mit einer unterklassigen Mannschaft trainiert und einfach sich behauptet auf diesem Weg und die Leistung, also zeigt, dass man die Leistung mit der Mannschaft gebracht hat, weil eben jeder besser geworden ist. Und somit ergeben sich dann diese, ergibt sich die Kontaktsuche oder die braucht man gar nicht mehr unbedingt machen, weil andere Leute auf einen aufmerksam werden, weil ja die Ergebnisse da sind. Und so arbeitet man sich stetig dann nach oben.
Am Ende geht es um Ergebnisse. Es geht um Ergebnisse und um Kommunikation und die Ergebnisse, die Voraussetzungen zu haben, diese Ergebnisse dann auch diese Ergebnisse irgendwo natürlich hochklassig zu erbringen. Aber meine Erfahrung ist die, frühzeitig Mehrwert für Spieler, Sportler zu liefern und da in dem praktischen Prozess einfach sich zu entwickeln. Das ist für mich das Wesentliche und das andere hat, wie gesagt, einen gewissen Lucky Punch, kommt da auch noch mit rein, aber hat eine Dimension, die dann einfach hinzukommt.
Ja. Das Glück ergibt sich.
Ja, und Hard Work pays off. Also
es ist wirklich so, es ist wirklich so. Nicht nur in dem Fitnessbereich, sondern natürlich auch dort. Ja, es ist genauso, wie du sagst. Ja, genauso wie im Therapeutenbereich, Fortbildung, Weiterbildung, auf den verschiedensten Ebenen seinen Mehrwert auch herausarbeiten, immer weiter in dieses Themenfeld eintauchen, bereit sein, natürlich sich auch da persönlich sehr stark einzubringen. Ja, Engagement, persönliches Engagement, das ist natürlich eine wesentliche Voraussetzung. Und meine Erfahrung ist die, dass persönliches Engagement in mittelfristig schon sich immer auszahlt. Wenn jemand mit Leidenschaft und mit Engagement in Verbindung mit einer Kompetenz und sich weiterentwickelt, dann werden sich auch seine Möglichkeiten weiterentwickeln.
Definitiv. Yannick, wir möchten zum Ende der heutigen Folge gerne noch ein Thema mit dir besprechen, was wir noch gar nicht bei uns im Podcast besprechen konnten. Und zwar ist es das Training als Mastersathlet. Und da haben wir konkret die Frage an dich, was du einem Mastersathleten oder einer Mastersathletin bezüglich des Trainingsaufbaus und des Belastungsmanagements empfehlen würdest.
Tja, Mastersathleten, ich sage immer Old Dogs, sage ich immer, ja, das ist so mein. Es werden ja erstmal immer mehr, das ist ja schon mal das eine. Also ja, bei den letzten, ja. Weil natürlich auch die Generation derer, die damit angefangen haben, jetzt immer mehr in diese Kategorien reinwächst, ja, also dann 30, 35 und natürlich jetzt auch natürlich immer älter, weiterhin ja so ein bisschen, sage ich mal, leistungsorientiert oder ambitioniert Sport zu machen. Natürlich, da spielt sicherlich diese Belastungsverträglichkeit und dieser Work-Life-Balance spielt da eine sehr große Rolle. Also meine Erfahrung ist einfach die, wenn man da seine Ziele wirklich definiert, sollte man schauen, was ist überhaupt ein realistischer Zeitaufwand, was ist eine realistische Verbesserung in bestimmten Leistungswerten, die ich erzielen kann und was bin ich auch dafür bereit zu investieren, weil als älterer Sportler, sage ich mal so, ist natürlich diese gesamte Körperpflegesegment, das nimmt sicherlich zu. Ja, also regenerative Maßnahmen und auch meistens sind das ja auch Körper, die dann schon mal von Verletzungen geplagt wurden. Ja, also das sportliche Leben hinterlässt ja auch Spuren und da muss man einfach drauf Rücksicht nehmen von Anfang an. Und insbesondere, was jetzt diese Masters-Szene angeht, die immer weiter zunimmt, es ist natürlich dieses Arbeiten an dem, was man am wenigsten gut kann. Es sind einfach die Schwächen, die halt oft auch durch Verletzungsmuster, die einfach da sind, oder die müssen wirklich eine große Aufmerksamkeit erfahren. Weil ansonsten führt das nur zu einer Überlastung von Strukturen. Das heißt, man muss von Anfang an schon dazu bereit sein, auch die Schwächen in den Vordergrund zu stellen. Ja, wie man es ja im Endeffekt bei der Elite auch muss, natürlich. Aber da sind die Differenzen kleiner. Ja, also du wirst Mastersathleten haben, die durch ihre sportliche Vergangenheit einige ja, sehr gute Leistungsvoraussetzungen haben. Aber in anderen Bereichen, wie gesagt, teilweise durch Verletzungsmuster oder durch Überlastungsfaktoren, die einfach bestimmte Dinge nicht so mehr durchführen können oder eben besondere Beachtung dafür benötigen. Und das sollte Priorität haben.
Du hast dann im Prinzip Leute, die sind super gut im ganzen Ausdauersegment, aber bringen einfach die Kraftwerte nicht oder haben die vielleicht auch aufgrund von einer Verletzung die Beweglichkeit nicht mehr in der Überkopfposition und haben dann da ihre Defizite. Wenn wir aber mal auf Umfänge und sowas gehen, dann hast du gerade eben auch gesagt, es wird weniger, man legt mehr Wert auf regenerative Prozesse, die stattfinden müssen. Wie sieht es mit der Intensität aus? Trainierst du zum Beispiel immer noch hochintensiv oder bist du auch dabei ein bisschen zurückgefahren im Alter?
Also ich selber, ich liebe Intensität, ja, sowohl jetzt im Training als auch generell da wirklich, aber ich muss natürlich schauen, meine Gesamtkapazität an wie viel Intensität ich da fahren kann. Erstmal ist natürlich meine berufliche Tätigkeit schon im Vordergrund. Das heißt also, wo bin ich überhaupt? Wie viel Energie und Zeit habe ich dann Training durchzuführen? Das muss ich ja schon mal anpassen in dem Moment, jetzt was konkret jetzt meine Situation angeht. Aber für den Masters-Athleten im Allgemeinen ist auf jeden Fall die Intensität weniger kritisch wie das Volumen. Mhm. Also ein Masters-Athlet sollte definitiv nicht in dem Volumen trainieren, wie jetzt ein Elite-Sportler in dem Hochleistungsalter, weil er einfach, das würde logischerweise zur Überlastung führen. Also, ja. Also Volumen ist kritischer wie Intensität, würde ich mal so zusammenfassen, ja.
Perfekt, dann haben wir damit auch unsere kleine Zusammenfassung für diesen letzten Teil, für diesen kleinen Masters-Teil. Yannick, von deiner Seite, gibt es noch was ganz wichtig ist und was unbedingt zum Fußball gesagt werden muss? Oder denkst du, wir haben das in dem Podcast schon alles sehr, sehr gut miteinander besprochen?
Ich glaube, die Reise hat erst begonnen. Das Spiel wird noch interessanter, noch spannender, noch attraktiver und vor allen Dingen noch schneller.
Und damit natürlich auch viel, viel relevanter nochmal für alle Coaches, die Lust auf Athletiktraining haben und da bei der Veränderung mit dabei sein wollen und mithelfen wollen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns heute. Das war ein extrem langer Podcast, ein super langes Gespräch. Da werden wir auf jeden Fall 2 Folgen draus machen. Wir sind echt froh, dass wir so viele coole Informationen von dir bekommen konnten.
Ja, danke euch. War mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. Ich hoffe, dass ihr einfach da jetzt den Hörern den Mehrwert gebt, dass sie die Hörer einen Zugang kriegen und ihr Interesse an dem gesamten Themenfeld Athletik im Profifußball auf jeden Fall wiedergefunden wird, ihr Interesse abgedeckt wird und sie einen etwas tieferen Zugang haben zu dem Themenfeld.
Das auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, Yannick, für deine Zeit. Macht dir noch einen schönen Abend und an euch natürlich wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche mit einer neuen Folge und bis dahin, ja, bleibt gesund und bis dahin.
Macht's gut, ciao.
Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann erzählt euren Freunden davon, verlinkt uns in eurer Instagram-Story und schreibt uns euer Feedback dazu.
Abonniert uns auf den Social-Media-Kanälen, hört uns bei Spotify oder Apple Podcast und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Macht's gut, bis dahin.